Ja, ihr Lieben, ein Bruder, der nie etwas Schlechtes sagte über irgendeinen anderen Bruder oder Schwester, wurde einmal gefragt, und worüber hat der Prediger geredet am Sonntag? Und dann hat der Bruder gesagt, es waren sehr tiefe Gedanken. Sie waren so tief, dass der Prediger selbst ihnen nicht mehr folgen konnte. Und das Thema, was ich heute Morgen auf dem Herzen habe, das birgt die Gefahr, dass es so weit kommen könnte. Deshalb werde ich auch einiges weglassen, was wir heute in dem Text lesen werden. Und ich werde versuchen, es einfach und klar auf den Punkt zu bringen. Und dennoch muss ich euch bitten, ein bisschen mitzugehen in eine Haltung dem Wort Gottes gegenüber, die einigen geistigen, nicht unbedingt geistlichen, sondern geistigen intellektuellen Aufwand fordert, nämlich, dass wir uns mit einem alttestamentlichen Bild beschäftigen und es dann in unseren Glauben im Neuen Testament übertragen. Aber ich gehe davon aus, dass ihr das heute nicht zum ersten Mal macht und dass ihr das auch gewohnt seid, vom Alten Testament ins Neue hineinzudenken. Es soll um die Asche der roten Kuh gehen. Als Einleitung sage ich jetzt ein paar Worte, aber keine Angst, ich werde dann nicht diesen Faden weiterspinnen, sondern wir werden dann zum Text und wie gesagt ins Neue Testament gehen. Aber wenn ihr seit dem Oktober vergangenen Jahres nach diesem Angriff der Hamas auf Israel so ein bisschen die Nachrichten in und um Israel verfolgt habt, dann habt ihr vielleicht auch von der roten Kuh gehört. Und zwar, worum es bei der roten Kuh geht, lesen wir gleich, aber bei CNA Deutschland habe ich vor etwa 4 Monaten Folgendes gelesen. Die rote Kuh, höchste Alarmstufe für alle Muslime. Wie die Jerusalem Post berichtete, erklärte der Sprecher der palästinensischen Qassam-Brigaden Abu Ubaida anlässlich des 100. Tages des Krieges im Heiligen Land, also 7. Oktober und dann ungefähr Anfang Mitte Januar, der 100. Tag des Krieges, erklärte dieser Sprecher, dass der Grund für die Eröffnung des Krieges durch die Hamas darin besteht, dass das jüdische Volk sich darauf vorbereitet, die rote Kuh zu bringen. Die rote Kuh muss erst geschlachtet werden und aus ihrer Asche das Reinigungswasser hergestellt werden, um zunächst die Priester, aber dann auch alle gläubigen Juden zu reinigen, die irgendwie mit einem Toten in Berührung gekommen sind. Und das ist jeder Mensch. Selbst wenn du an einer Beerdigung teilnahmst, nach alttestamentlichen Sitten, warst du verunreinigt, weil du mit einem Toten in Berührung gekommen bist. Das sehen wir gleich noch. Aber das große Problem ist, wenn der Tempel wieder aufgerichtet werden soll, alle sind verunreinigt und kein Priester ist da, der rein ist, dem Tempel dienen könnte. Und bevor also der Tempel wieder gebaut werden kann, was ja viele orthodoxen Juden wollen, es gibt ein Problem, weil da noch 2 Moscheen auf dem Tempelplatz stehen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ganz abgesehen davon, es ist kein Priester da, der gereinigt wurde durch das Reinigungswasser, das durch die Asche der roten Kuh hergestellt wird. Also, die haben überhaupt kein Personal. Aber die Rabbis sind ja immer findige Erfinder von Lösungen, um dem Gesetz dann doch zu entsprechen. Und jetzt ist endlich ein reiner Sohn Aarons gefunden worden. Den Namen habe ich nicht rausgekriegt, aber ein Bild und der Bericht über ihn. Er soll qualifiziert sein, um die rote junge Kuh schlachten zu dürfen und das Reinigungswasser herzustellen. Und zwar ist er rein, weil er durch Hausgeburt zur Welt gekommen ist und also nicht in einem Krankenhaus irgendwie mit dem Tod in Berührung gekommen ist und auch sein ganzes Leben lang nie in einem Krankenhaus gewesen ist und auch sein Leben lang noch nie an einer Beerdigung teilgenommen hat. Ein junger Nachkomme Aarons, und den haben sie jetzt für so rein erklärt, dass er das Reinigungswasser nehmen könnte, um seine Mitpriester zu besprengen und dass dann so ein Ansatz von reinem Personal entstehen könnte, um im Tempel wieder zu dienen. Ja, und das ist ein ganz großes Thema. Also wer sich da im Internet ein bisschen umsieht und wer auch Englisch kann, unter dem Stichwort nicht nur rote Kuh, sondern Red Heifer, so wird das die rote Kuh im Englischen genannt, der findet geradezu eine Hysterie, einen unheimlichen Boom. Im Moment redet alles von dieser roten Kuh. Eben die Moslems sind alarmiert, weil wenn das Personal gefunden wird für den neuen Tempel, dann geht's den Moscheen an den Kragen, denken sie. Und dann geht's heiß her. Ein Farmer in Texas hat es angeblich geschafft, diese rote Kuh wieder so gut hinzukriegen durch Züchtigung, dass die Rabbis gekommen sind und mit Lupen das Fell dieser Kühe untersucht haben, ob nicht doch ein weißes oder schwarzes Haar an ihnen ist. Und diese Kühe wurden für rein erklärt und 5 Stück sollen jetzt nach Israel importiert worden sein vor einigen Monaten und sich irgendwo an einem sicheren Ort befinden, um eben bereit zu sein, dann geschlachtet zu werden, um dieses Reinigungswasser herzustellen. So, davon könnt ihr tausende Beiträge lesen im Internet und eben diese Hysterie und diese Erwartung, dass es jetzt endlich soweit ist. Aber was machen wir Christen damit? Die einen sind da ganz begeistert und die an Prophetie Interessierten, die schauen auf jedes Detail, was sich da so entwickelt in der Welt. Und andere sagen, halt, stopp, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Überhaupt die Bundestheologen, wie sie genannt werden, die sagen, ja, Israel ist ersetzt worden durch die Gemeinde. Israel hat auch keine Zukunft mehr. Und du stehst da vielleicht irgendwo dazwischen. Du sagst, das interessiert mich schon, aber mit meinem Glauben hat es ja direkt, mit meinem Alltagsglauben hat es ja doch nichts zu tun. Und ich möchte versuchen, das, was über die rote Kuh uns im Alten Testament gesagt wird, in unser Glaubensleben zu übertragen. Und ihr werdet sehen, dass uns dieses geheimnisvolle Tier und diese geheimnisvolle Opferung doch einiges zu sagen hat. Wir wollen erst einmal den Text lesen, und zwar in 2 Abschnitten. Zunächst unter der Überschrift, das Opfer der roten Kuh und die Aufbewahrung ihrer Asche. 4. Mose, Kapitel 19, die Verse 1 bis 9. Wir überspringen die Verse 7 bis 8, um nicht zu viel ins Detail zu gehen. Also 4. Mose 19, ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, dies ist die Satzung des Gesetzes, das der Herr geboten hat, indem er sprach, rede zu den Kindern Israel, dass sie dir eine rote junge Kuh bringen, ohne Fehl, an der kein Gebrechen ist, auf die kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie Eleasar, dem Priester, geben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und man soll sie vor ihm schlachten. Und Eleasar, der Priester, nehme von ihrem Blut mit seinem Finger und sprenge von ihrem Blut 7-mal gegen die Vorderseite des Zeltes der Zusammenkunft hin. Und man soll die junge Kuh vor seinen Augen verbrennen. Ihre Haut und ihr Fleisch und ihr Blut samt ihrem Mist soll man verbrennen. Ich bemerke hier an dieser Stelle, das Blut von dieser Kuh sollte nur von außen an das Zelt der Zusammenkunft gesprengt werden. Kein Altar ist hier im Spiel. Kein Stück von dieser Kuh wird auf den Altar gelegt. Es ist nicht von Sündopfer und Schuldopfer die Rede, sondern alles von dieser Kuh soll einfach verbrannt werden. Haut, Fleisch, Blut, Mist, alles nur dem Feuer übergeben werden. Vers 6. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und es mitten in den Brand der jungen Kuh werfen. Und ein reiner Mann soll die Asche von der jungen Kuh sammeln und sie außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten. Und sie soll für die Gemeinde der Kinder Israel aufbewahrt werden zum Wasser der Reinigung. Es ist eine Entsündigung. Es ist ein sehr allgemeines Wort, das fast 300 Mal gebraucht wird. Entsündigung kann auch Sündopfer heißen, aber in diesem Fall vom Kontext her heißt es einfach, es ist eine Reinigung. Eine Reinigung, die natürlich auch ihren Ursprung in der Sünde hat. Soweit also das Opfer. Wir kommen noch darauf zurück, aber wir wollen jetzt gleich auch den 2. Abschnitt lesen, damit wir ein klares Bild haben, wofür dann diese Asche benutzt werden sollte. Die Asche, die also übrig blieb, wenn die rote Kuh verbrannt wurde. Das Reinigungswasser, das jetzt mit dieser Asche hergestellt werden sollte. Wer einen Toten anrührt, Verse 11 bis 18, Entschuldigung, 4. Mose 19, Verse 11 bis 18. Wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Dieser soll sich am 3. Tag mit dem Wasser der Reinigung entzündigen. Und am 7. Tag wird er rein sein. Und wenn er sich nicht entzündigt am 3. Tag, so wird er am 7. Tag nicht rein sein. Jeder, der einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigt, hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Und die Seele soll ausgerottet werden aus Israel, oder diese Seele. Weil das Wasser der Reinigung nicht auf ihn gesprengt wurde, ist er unrein. Seine Unreinigkeit ist noch an ihm. Dies ist das Gesetz, wenn ein Mensch im Zelt stirbt. Jeder, der ins Zelt geht und jeder, der im Zelt ist, wird 7 Tage unrein sein. Merkt ihr also, der Kontakt muss nicht einmal physisch mit der Leiche sein, sondern man muss einfach gegenwärtig sein im Zelt, wenn jemand stirbt. Wenn der Großvater einen Herzinfarkt hat und plötzlich tot ist, dann waren alle unrein, die im Zelt waren. Vers 15, und jedes offene Gefäß, auf dem kein festgebundener Deckel ist, wird unrein sein. Und jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwert erschlagenen oder einen gestorbenen oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab anrührt, wird 7 Tage unrein sein. Und man soll für den Unreinen von der Asche des zur Entzündigung verbrannten, das heißt also der Asche von der roten Kuh, nehmen und lebendiges Wasser darauf tun, in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Isop nehmen und ihn in das Wasser tauchen und soll auf das Zelt sprengen und auf alle Geräte und auf die Personen, die dort sind und auf den, der das Gebein oder den Erschlagenen oder den Gestorbenen oder das Grab angerührt hat. Was für ein seltsames Gebot, nicht wahr? Also wenn du irgendwie mit dem Tod in Berührung gekommen bist im Alten Testament, dann warst du unrein. Dann durftest du nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen, bis du am 3. und am 7. Tag mit diesem Wasser, das eben von dieser Asche der verbrannten Kuh etwas enthielt, besprengt worden warst. Was machen wir daraus? Wir werden sehen, dass uns das sehr, sehr umfassend auch betrifft, im übertragenen Sinn. Wir wollen das folgendermaßen gliedern, die rote Kuh und das Reinigungswasser nach 4. Mose 19. Erster Punkt, haben wir jetzt den Text gesehen. Dann wollen wir uns zweitens Gedanken machen, was die Verunreinigung durch den Kontakt mit einer Leiche bedeutet für uns, geistlich gesprochen. Und dann wollen wir im 3. Punkt das Opfer der roten Kuh im Licht des Neuen Testamentes anschauen und dann die Verunreinigung und das Opfer zur Herstellung des Reinigungswassers miteinander in einer Anwendung verbinden. Zunächst sei aber noch Folgendes erwähnt: Wenn wir von diesem Kapitel 4. Mose 19, da sind wir in der Wüstenwanderung, wir sind mittendrin in der Wüstenwanderung, die weitere Geschichte Israels anschauen, dann finden wir nur ganz selten einen Hinweis auf diese Praxis der Reinigung mit diesem Reinigungswasser. Wir wissen nicht, wie konsequent die Israeliten das umgesetzt haben. Man sieht zum Beispiel in 4. Mose 31 im weiteren Verlauf der Wüstenwanderung, als sie dann im Osten des Jordan in den sogenannten Ebenen Moabs ankommen und dort die Situation mit Bileam, wo Bileam sie verfluchen soll, es ihm nicht gelingt, diese Geschichte stattfindet, da sagt Gott in 4. Mose 31, sie sollen Rache nehmen an den Midianitern, weil sie zu Götzendienst und Hurerei verleitet hatten. Und dann gehen sie auf diesen Rachefeldzug, sie sind Gott gehorsam, und dann kommen sie zurück, und dann sagt Gott durch Mose zu ihnen, 4. Mose 31, 19. Lagert euch außerhalb des Lagers 7 Tage, jeder, der einen Menschen getötet und jeder, der einen Erschlagenen berührt hat, ihr sollt euch entsündigen am 3. und am 7. Tag. Ihr und eure Gefangenen und alle Kleider und jedes Gerät aus Fell und alle Arbeit aus Ziegenhaar und jedes Gerät aus Holz sollt ihr entsündigen. Es war so ein Befehl Gottes, diesen Rachefeldzug auszuführen, ein gerechtes Gericht über dieses Volk, das Israel angegriffen hatte. Aber jetzt, wo sie zurückkamen und gehorsam gewesen sind, sollen sie sich dennoch entzündigen. Also wir sehen schon, es geht bei dieser Entzündigung nicht um eine moralische Verfehlung, die wir begangen haben und für die wir jetzt ein Schuldopfer oder ein Sündopfer bringen müssen, sondern es geht um eine allgemeine Verunreinigung durch den Kontakt mit dem Tod und das Gott dafür eine Reinigung fordert. In 2. Chroniker 30, Vers 18 bis 20 lesen wir jetzt nicht nach. Da wird unter Hiskia das Passa gefeiert und da kommen aus den nördlichen Stämmen, die schon von den Assyrern weggeführt waren, aber ein Restbestand war noch da unter Hiskia. Und dann kommen sie von den nördlichen Stämmen und wollen auch das Passa feiern. Und da sind aber viele von ihnen eben nicht gereinigt worden durch dieses Entsündigungswasser. Und dann betet Hiskia für sie. Und Gott erlaubt ausnahmsweise, dass sie trotzdem am Passa teilnehmen dürfen. Also wie mit allen Gesetzen im Alten Testament, sie machten niemanden vollkommen und keiner konnte sie wirklich bis zum letzten i-Tüpfelchen halten. Das Gesetz ist einfach unvollkommen. Aber das Prinzip, was wir hier lernen, das ist im Neuen Testament allgegenwärtig. Aber noch einmal eine Klarstellung. Es ging bei der Verunreinigung durch den Kontakt mit einer Leiche nicht um eine gesundheitliche Gefahr. Die war natürlich da, das wissen wir alle. Wer mit einer Leiche in Kontakt kommt, der läuft Gefahr, je länger die Leiche schon da liegt, eben durch Leichengift oder irgendwelche Keime verunreinigt zu werden. Das gab ihnen vielleicht ein gewisses Bewusstsein, dass sie darauf aufpassen sollten. Aber es geht bei diesem Gebot um eine rituelle Verunreinigung. Jeder Arzt, jeder Krankenpfleger weiß, dass Wasser, das ich mit der Asche von einer verbrannten Kuh vermische, das hat keine im medizinischen Sinn besondere reinigende Wirkung. Es ging also um etwas Geistliches, eine rituelle Verunreinigung. Und man liest in Bezug auf die Priester und auch irgendeinen Israeliten, der ein Gelübde tat, 4. Mose 6 erzählt uns vom Nasiräer, dass Priester und besonders hohe Priester und eben auch Nasiräer nicht an Beerdigungen teilnehmen sollten, keine Trauer zeigen sollten und in keiner Weise mit einer Leiche in Berührung kommen durften. Also, ich betone damit die rituelle Verunreinigung und nicht die physische. Und das tut das Wort Gottes eben, indem es besonders sagt, ein Priester, der durfte zum Beispiel, so steht es in 3. Mose 21, Vers 1 bis 4, wenn sein Vater oder seine Mutter starben, dann durfte er zur Beerdigung gehen. Aber wenn es ein weiter entfernter Verwandter war, dann durfte der Priester nicht zur Beerdigung gehen. Und beim Hohepriester war es sogar so, er durfte nicht zur Beerdigung seines Vaters und zu seiner Mutter gehen. Er musste ganz dem Herrn geweiht bleiben, er durfte zu keiner Beerdigung gehen. Und genauso war es bei dem Nasiräer. Für die Zeit seines Gelübdes durfte er über keinen Toten trauern, zu einer Beerdigung gehen, heißt eben auch über ihn trauern, sondern er sollte in der Gegenwart seines Gottes bleiben und in der Gegenwart seines Gottes den Tod völlig ausklammern, physisch wie auch seelisch. Was hat das jetzt für uns zu bedeuten? Wann verunreinigen wir uns mit dem Tod? Wir werden gleich einige Beispiele sehen. Eins ist klar, der Tod hat mit Gott überhaupt nichts gemein. Der Tod ist der Sieg der Sünde über den Menschen. Römer 5, Vers 12 und Römer 6, Vers 23 erinnert uns daran, dass durch einen Menschen, nicht durch Gott, sondern durch den Menschen, der Tod zu den Menschen durchgedrungen ist. Römer 5, Vers 12 sagt, durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen. Deshalb muss jeder Mensch sterben, weil jeder Mensch ein Sünder ist. Und Römer 6, Vers 23 sagt die bekannten Worte, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also der Tod kommt nicht von Gott, sondern er kommt durch die Sünde. Und weil jeder Mensch Sünder ist, muss jeder Mensch sterben. Und der Tod ist der Herrschaftsbereich des Satans. Er wird Mörder von Anfang an genannt. Er hat die Macht des Todes. Johannes 8, 44, Mörder von Anfang an. Und Hebräer 2, Vers 14 erinnert daran, dass der Teufel die Macht des Todes hat. Der Jesus sagt einmal zu den Jüngern in Lukas 12, fürchte dich nicht, du kleine Herde, es hat deinem Vater gefallen, dir das Reich zu geben. Fürchtet nicht die, die den Leib töten, danach aber nichts weiter zu tun vermögen. Ja, der Teufel kann Menschen dieser Welt die Macht verleihen, dich zu töten, aber kann nichts weiteres tun. Deine Seele ist bei Gott gerettet, wenn du glaubst. Aber dennoch hat der Teufel die Macht über den physischen Tod. Der Tod ist der letzte Feind nach 1. Korinther 15, 26. Und ich kann auch sagen, Gott verabscheut den Tod, denn aus Gott kommt Leben und Licht, Johannes 1, Vers 4. In ihm, in dem Licht, war das Leben. Und 2. Timotheus 1, Vers 10 sagt, dass Jesus Christus durch das Evangelium Leben und Unverweslichkeit gebracht hat. Also die ganze Schrift und besonders dann das Neue Testament zeigen uns, dass Gott der Gott des Lebens ist, des ewigen Lebens, der Heiligkeit. Heiligkeit heißt getrennt von Sünde und von allem Unreinen, und dass der Tod absolut nichts mit Gott zu tun hat. Aber nun leben wir in einer Welt, wo der Tod allgegenwärtig ist und vielleicht allgegenwärtiger, als ihr es meint. Ich habe mal einige Punkte aufgezählt. Wo verunreinigen wir uns durch den Tod? Und Verunreinigung, nach dem, was wir bis jetzt gehört haben, ist eben nicht nur, wenn ich einen Menschen umbringe, dann bin ich eines Mordes schuldig. Aber wir verunreinigen uns durch den Tod ständig, weil wir ständig mit ihm in Berührung kommen. Schicksalsschläge, Trauer. Das kann bis zu Verbitterung und Depression führen. Ich las vor einiger Zeit das Zeugnis von Michael Happle, dem Leiter von Evangelium für alle in Stuttgart. Ein lieber Bruder. In Ethos hat er sein Zeugnis sehr ausführlich erzählt. Und ja, er hatte eine gläubige Tante als 12-, 13-, 14-jähriger Junge. Aber seine Mutter hatte ihn verlassen und sein Vater auch. Und seine Mutter ist dann auch gestorben. Und dann sagt er, ich war als Jungteenager so aufgebracht innerlich, dass Gott mir meine Mutter genommen hat. Und er betete, Gott, ich bin nicht immer ein lieber Junge gewesen, aber dass du mir das antust, das kann ich nicht verstehen. Der Tod kann unsere Seele total durcheinander bringen. An Gott zweifeln lassen, das ist Verunreinigung. Sorgen und Angst vor der eigenen Vergänglichkeit. Wir werden älter und wir merken, wow, wir sind nicht mehr im Besitz aller Kräfte. Ich habe vor 3 Tagen Fußball gespielt auf der JFB und stand im Tor. Und ich habe einen Ball reingelassen, weil einfach meine Füße und Beine nicht mehr so schnell reagieren konnten, wie ich es gewollt hätte. Ich habe selber über meine Steifheit gestaunt, dass ich den Ball nicht gekriegt habe. Was machen wir damit, wenn wir sehen, dass wir älter werden und nicht mehr so fit sind? Verschiedene Fähigkeiten verlieren. Es ist ein leises Anklopfen des Todes. Eine Erinnerung an unsere Vergänglichkeit. Etwas, wo wir auch mit dem Tod ständig in Berührung kommen, ist der Tod als Schauspiel. In Filmen, die ja bis zur Gewaltverherrlichung gehen. Also ich sage mal so ganz pauschal, ist kein Gesetz, aber mein Empfinden, wenn es heißt, zugelassen ab 16 Jahren oder gar ab 18, dann weißt du schon als Christ, da ist so viel Gewalt in einem Film, da verunreinige ich mich, wenn ich den einfach anschaue wegen der Szenen, wo Blut vergossen wird. Und oft schon ab 12 Jahren auch. Also der Tod als Schauspiel ist allgegenwärtig. Und manchmal wird er eben auch verherrlicht sogar in vielen Filmen. Niedergeschlagenheit, Angst, Hoffnungslosigkeit durch tägliche Nachrichten über Krieg, Mord und Unfälle. Versuch mal die Zeitung aufzuschlagen, ob im Internet oder auf Papier, ist egal, und eine Zeitung zu finden, wo nicht über Tod berichtet wird, über Unfälle, über Krieg, über kriminelle Handlungen, über Krankheit. Es begegnet uns überall. Und wenn es uns physisch nicht begegnet, dann eben seelisch. Dann kommt Satan mit seinen Lügen, hier Punkt E, 1. Johannes 2, 15 bis 17. Die Lust der Augen, die Lust des Fleisches, der Hochmut des Lebens. Da versucht Satan uns einzureden, denke nicht an deine Vergänglichkeit, denke nicht an den Tod. Niemand weiß, was danach kommt, kümmere dich nicht darum, sondern lebe deine Lüste aus, folge deinen Gedanken, deinen Wünschen und frag nicht nach Gottes Willen. Das ist auch eine Art, sich mit dem Tod zu beschäftigen, indem man ihn einfach von sich weiß und seine Realität verleugnet. Und dann gibt es natürlich ganz viele berufliche Tätigkeiten, die mit dem Tod zu tun haben. Löbliche Berufe, medizinische Berufe, Notaufnahme, Palliativseelsorge, Versicherungsvertreter, die mit ihren Kunden über Lebensversicherungen sprechen müssen. Friedhofsgärtner. Ich habe mal einen Freund gehabt, der hat in jungen Jahren einen Job gesucht, wo er Geld verdienen konnte, und er hat mir gesagt, Mark, ich habe 2000 Menschen unter mir. Ich sage, was hast du denn für einen Job gefunden? Er sagt, ja, ich bin Friedhofsgärtner. Also der Tod ist viel präsenter, als wir es wahrhaben wollen, weil wir uns einfach so daran gewöhnt haben, in einer gefallenen Welt zu leben, selber sterbliche Geschöpfe zu sein, ja, und eben auch oft Menschen helfen zu müssen, die dem Tod ganz nahe sind oder vielleicht sogar sterben, Sterbebegleitung. Und ich betone noch einmal, wir werden verunreinigt durch den Tod, durch unser Leben auf dieser Welt. Es ist keine Schuld, die wir auf uns legen, aber es ist dennoch eine Verunreinigung, die da ist als Folge der Sünde. Und deshalb sagt Gott zu uns allen, ihr seid verunreinigt und ihr braucht Reinigung. Ihr braucht Reinigung von dieser Verunreinigung. Aber jetzt ist uns irgendwie allen klar, ja, keiner kann das leugnen. Aber was hat jetzt das Opfer der roten Kuh damit zu tun? Wie soll eine junge, liebliche Kuh, die geopfert wird, zu Asche verbrannt wird, benutzt werden, um uns von dieser Verunreinigung des Kontaktes mit dem Tod zu reinigen? Das Opfer der roten Kuh im Licht des Neuen Testamentes. Das ist jetzt die zweite Frage, die wir untersuchen wollen. Also, dass wir uns alle verunreinigen, ist uns hoffentlich klar geworden. Jetzt kommt die Frage, was dieses Opfer jetzt bedeutet. Zunächst einmal sehen wir, dass dieses Opfer, wie ich es schon erwähnt hatte, als wir den Text gelesen haben, sich ganz stark unterscheidet von allen anderen Opfern. Fängst im dritten Buch Mose an und liest Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Und immer ist der Altar im Spiel. Immer geht es darum, dass ein Opfer anstelle des Sünders geschlachtet wird und dass Sühnung gewirkt wird und dass der Sünder Vergebung bekommt. Dass er sich mit dem Opfer identifiziert, indem er die Hände auf das Opfer legte. Das alles sehen wir nicht bei dieser roten Kuh. Kein Altar. Ja, das Blut wird 7-mal, wie so zum öffentlichen Zeugnis, dass da ein Tod stattgefunden hat, an die äußere Wand des Zeltes gesprengt. Aber sonst wird nichts von diesem Opfer in das Zelt hineingetragen, weder auf den Altar, wie ich schon sagte, schon gar nicht in das Heiligtum. Alles wird außerhalb des Lagers verbrannt und dann die Asche außerhalb des Lagers aufbewahrt. Es ist ein einmaliges Opfertier, diese rote Kuh wird sonst nirgends erwähnt. Bei anderen Opfertieren ist die Farbe völlig unwichtig. Also ein seltsames Opfer. Und da stellt sich natürlich für uns die Frage, ja, wovon redet dieses Opfer? Es redet natürlich genauso vom Herrn Jesus wie alle anderen Opfer auch. Aber was ist die besondere Bedeutung? Und jetzt könnt ihr mir natürlich sagen, Mark, woher nimmst du das, was du jetzt sagst? Ich habe natürlich gelesen, wenn man irgendwelche Fragen an die Bibel hat und selber nicht so ganz sicher ist, dann ist es gut, wenn man liest, was andere, die als Lehrer im Leib Christi offensichtlich begabt wurden, darüber geschrieben haben. Und ich gebe eine Richtung wieder, die mich überzeugt hat. Sie stammt unter anderem von Charles Henry McIntosh, ein Bruder aus dem 19. Jahrhundert, der viel über die Opfer des Alten Testamentes geschrieben hat. Und er argumentiert folgendermaßen. Ich schließe mich dieser Argumentation an, weil alles andere, was ich gelesen habe, hat mich nicht wirklich überzeugt. Das Opfer der roten Kuh, dieses Opfer redet nicht vom Werk am Kreuz, sondern vom Verbrechen der Kreuzigung. Was meine ich damit? Wir reden ja oft vom Werk am Kreuz, vom Erlösungswerk am Kreuz. Und dort sehen wir, dass der Herr Jesus als der Sohn Gottes, der aktiv Handelnde ist, der sich selbst als Opfer darbringt. Und dazu lesen wir tatsächlich viele Stellen. Zum Beispiel, wenn ich euch sage, Johannes 10, Verse 17 bis 18. Da sagt der Herr Jesus, Ich habe es jetzt nicht eingeblendet, ich lese es euch vor, Johannes 10, 17 bis 18. Sagt der Herr Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Also wenn der Herr Jesus sein Leben gegeben hat, aus eigener Gewalt, ist er dann doch von Menschen getötet worden? Als er am Kreuz hängt, sagt er, nachdem er gerufen hat, es ist vollbracht, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Lukas 23, Vers 46. Er übergibt den Geist in die Hände des Vaters. Und als dann die Soldaten zu den Gekreuzigten kommen, weil die Juden von Pilatus verlangten, dass sie vom Kreuz abgenommen werden, damit das Land nicht verunreinigt wird, da wollen sie ihnen die Beine brechen, damit die am Kreuz Hängenden zusammensacken und sich nicht mehr auf ihren Füßen abstützen können und dadurch schnell ersticken. Da sehen die Soldaten, ja, die zwei Gekreuzigten, die rechts und links gekreuzigt wurden, die lebten noch. Die stützten sich noch auf ihre Beine. Und ihnen haben sie dann die Beine gebrochen, dass sie starben. Und als sie zu Jesus kommen, sehen sie, der ist ja schon tot. Obwohl er die Beine nicht gebrochen hat. Warum? Weil er seinen Geist übergeben hat. Ja, und jetzt haben wir ein Problem, nicht wahr? Hat der Herr Jesus sich jetzt selbst geopfert? Und hat er sein Leben gegeben? Oder ist er von Menschen getötet worden? Denn es steht tatsächlich in der Apostelgeschichte dreimal, Petrus sagt das dreimal in der Apostelgeschichte, ich lese diese Stellen, als Kontrast jetzt, Apostelgeschichte 2, 23, bei seiner ersten Predigt am Pfingsten, diesen Jesus hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr, sagt er zu den Juden, durch die Hand von Gesetzlosen, damit meint er die Römer, an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Also ihr habt ihn umgebracht, sagt Petrus. Oder Kapitel 3, Vers 15, in seiner zweiten Predigt, sagt er das wieder. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Und Kapitel 5, Vers 30, Apostelgeschichte 5, Vers 30, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. Es gibt also zwei Aspekte des Todes des Herrn Jesus. Es gibt die göttliche, den göttlichen Aspekt und den menschlichen. Er war von Beginn an der Schöpfung, nein, schon vor Beginn der Schöpfung, war er ausersehen als das Opferlamm. Und sein ganzer Weg auf dieser Erde war ein Weg, von dem der Herr Jesus wusste, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, um am Kreuz von Golgatha zu sterben, um die Sünden der Welt zu sühnen, um die Strafe auf mich zu nehmen. Und das alles ist ein Werk Gottes. Aber zugleich verbindet Gott das Werk seiner größten Liebe mit dem Ausdruck des schlimmsten Hasses der Menschen gegen Gott. Nämlich indem die Menschen den Sohn Gottes genommen haben und ihn behandelt haben wie einen Verbrecher und ihn gekreuzigt haben. Und so kommt die Liebe Gottes und der Hass des Menschen kommen an dem Punkt zusammen, wo Jesus am Kreuz hängt. Wo die Menschen schuldig werden, den Sohn Gottes getötet zu haben, aber wo Gott in souveräner Weise ein Erlösungswerk vollbringt, das jedem Glaubenden alle Sünden vergibt. Und ihn auf ewig rettet. Und wenn ich vor solchen Wahrheiten stehe, dann läuft es mir manchmal kalt über den Rücken runter, weil ich irgendwie das nicht mehr fassen kann. Dann halte ich es lieber mit Christian Fürchtegott Gellert, einem Liederdichter, ich glaube aus dem 18. Jahrhundert. Er sagt in einem Lied, wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Also wenn du das theologisch, intellektuell nicht verbinden kannst, dann bist du in guter Gesellschaft. Das kann nämlich keiner. Aber wir können verstehen, dass es um die unendliche Liebe Gottes geht. Und dafür beten wir ihn an. Also es gibt zwei Wege zum Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, als der aktiv Handelnde, der sich selbst als Opfer gibt. Und es gibt den anderen Weg, dass die Menschen Jesus gekreuzigt haben. Sie banden ihn, sie bespuckten ihn, sie schlugen ihm ins Angesicht und sie schlugen ihn ans Kreuz. Und die rote Kuh, die spricht von diesem zweiten Aspekt. Alle anderen Opfer sprechen vom ersten, vom Handeln Gottes, der das Sühneopfer gegeben hat. Aber die rote Kuh soll daran erinnern, was die Menschen mit Jesus gemacht haben. Das Opfer der roten Kuh im Licht des Neuen Testamentes, wir können sagen, dieses Opfer redet nicht vom Werk am Kreuz, sondern vom Verbrechen der Kreuzigung. Schon wie es beschrieben wird im Alten Testament, es ist nicht eine Darbringung, sondern es ist vielmehr eine Vernichtung. Ein Tier wird einfach komplett vernichtet, wird zu Asche gemacht. Und warum eine rote junge Kuh? Also wer auf dem Land wohnt und es gewohnt ist, Kühe zu sehen, wer so ein Tier sieht, dem geht das Herz auf. Eine Ferse ist das alte deutsche Wort. Eine weibliche junge Kuh, die noch kein Joch getragen hat, die auch noch kein Kalb zur Welt gebracht hat. Ein Fräulein, würden wir sagen, in Althochdeutsch. Und so wird der Jesus dargestellt, wie er vor den Menschen war. Er war arglos, rein, freundlich, selbstlos, gütig, barmherzig, mitfühlend, harmlos, sanft, demütig. Er liebte seine Feinde und er war sündlos. Er hat nie ein Joch getragen, war nie unter dem Joch der Sünde. Was haben die Menschen mit diesem wunderbaren Mann gemacht, diesem Sohn Gottes? Sie haben ihn einfach vernichtet. Wie eine Horde Löwen oder Wölfe über so eine liebe, junge, schöne Kuh herfällt und sie zerreißen und sie verschlingen, das haben die Menschen mit dem Herrn Jesus gemacht. Und daran soll diese Asche erinnern. Die Asche der roten Kuh erinnert uns daran, dass die Welt, sowohl Juden als auch Nationen, so sagt Petrus, ihr die Juden, ihr habt ihn durch die Hand von Gesetzlosen, nämlich durch die Römer, an ein Kreuz geheftet. Also da geht keiner schuldlos aus. Dass die Welt Jesus gehasst hat. Kreuzige ihn, diesen Ruf lesen wir in allen vier Evangelien. Ich habe die Stellen hier angegeben. Kreuzige ihn. Und Jesus sagt von sich selbst, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Dieser Mann war gerecht, so bezeugt es das Lukas-Evangelium mehrere Male. Ja, und warum soll jetzt die Erinnerung an die Art und Weise, wie die Welt Jesus behandelt hat, uns helfen, uns vor der Verunreinigung mit dem Tod zu reinigen? Ich möchte folgenden Ansatz geben. In Hebräer 2, Vers 18 heißt es, dass der Herr Jesus ein barmherziger und treuer Hohepriester ist. Bekannte Stelle, Hebräer 2, Vers 18. Schon Vers 17, Verzeihung, Hebräer 2, Vers 17 und 18. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Die Verunreinigung mit dem Tod ist für viele von uns eine Versuchung. Eine Versuchung, in Traurigkeit zu fallen, eine Versuchung, vielleicht mit Gott zu hadern, eine Versuchung, mutlos zu werden, Angst zu bekommen. Und dann darfst du immer wissen, dann sollst du wissen, dann sollst du dich daran erinnern, Jesus selbst hat noch eine viel schlimmere Versuchung erlebt. Denn das Leid, was dir widerfährt, mag groß sein, aber was ihm widerfahren ist, ist noch viel größer gewesen. Und du darfst wissen, er ist voll an deiner Seite. Er versteht alle deine Regungen. Aber er hat einen Ausgang geschaffen und er will jetzt, dass wir unsere Traurigkeit ablegen, dass wir dem Tod nicht in die Hände spielen, sondern uns ihm zuwenden. Er, der diesen Tod durchgemacht hat bis zum Letzten von Seiten der Menschen, dass wir uns jetzt ihm in seine Arme werfen, unserem treuen Hohepriester. Wir haben eine liebe Bekannte, eine Witwe, seit 2 Jahren hat sie ihren Mann verloren. Er war erst Ende 50, noch relativ jung, ganz plötzlich. Und natürlich leidet sie darunter, natürlich ist sie traurig. Aber jetzt schon 2 Jahre lang. Sie wird diese Trauer nicht los. Es ist eine Verunreinigung durch den Tod. Es ist eine Verunreinigung ihrer Seele. Und Gott möchte nicht, dass wir ständig trauern. Wir haben gelesen, am 3. und am 7. Tag, bis der Mensch wieder rein ist. Der 3. Tag erinnert uns natürlich an die Auferstehung des Herrn Jesus. Der 7. Tag erinnert uns an die Vollkommenheit Gottes, dass das, was Gott tut, er zu einem vollkommenen Ende bringt. Vielleicht kann man es so sagen. Und so ist es ganz normal, dass wir mit dem Tod uns verunreinigen, dass es eine Zeit lang bleibt. Aber es soll nicht andauern. Es soll nach einer überschaubaren Zeit so sein, dass wir uns reinigen davon und in Gottes Gemeinschaft kommen und ihn preisen. Was ist es, wenn wir leiden müssen durch Gewalt, die auf uns eingewirkt wird von außen? Wir haben gestern mit den Jugendlichen in der Freizeit einen Film über das Leben, die letzten Tage des Paulus angeschaut und besonders die Situation unter Nero damals bei der 2. Gefangenschaft des Paulus und unter den Christen in Rom. Sie litten unter Verfolgung, unter schlimmster Konfrontation mit dem Tod. Und dazu sagt 1. Petrus 2, Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten. Und hier sind nicht die sühnenden Leiden gemeint, sondern euch ein Beispiel hinterlassend. Er hat für euch gelitten, indem er euch vorangegangen ist auf einem Leidensweg, den ihr als Beispiel nehmen sollt, wenn es euch trifft, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Wenn du Feindschaft erfährst, wenn du Verfolgung erfährst, wenn du gemobbt wirst um deines Glaubens willen, dann darfst du sagen, Halleluja, ich bin mit Jesus auf dem gleichen Weg, ich bin in allerbester Gesellschaft und ich will ihn als Beispiel nehmen und so wie er gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, will ich auch meine Sache in Gottes Hände legen und nicht anfangen, mich mit dem Tod in Anführungsstrichen verunreinigen zu lassen, weil ich Angst habe vor den Konsequenzen, sondern ich will einfach in Gottes Arme fliehen und Jesus nachfolgen. Er ist auch der Geber einer lebendigen Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Das steht im Hinblick auf unser ewiges Leben. Es ist ein neues Leben, das Gott schenkt durch den Glauben, durch die Wiedergeburt. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Hoffnung, die wir haben, ist nicht eine Versicherungspolice, die irgendwo in einer Schublade liegt, die man rausnimmt, wenn es ernst wird, wenn man stirbt, sondern es ist eine lebendige Hoffnung, die in uns leben soll, die uns ständig begleiten soll. Und was reinigt uns mehr vom Tod als die lebendige Hoffnung, dass wir ewiges Leben haben und unser Ziel nicht das Grab, sondern der Himmel ist? Eine lebendige Hoffnung. Und viertens kann man sagen, der Herr Jesus reinigt uns im Bild von Johannes 13, Vers 8. Ihr erinnert euch an die Fußwaschung, wo die Jünger zusammen sind in der letzten Nacht, bevor der Herr Jesus gekreuzigt wird, er ihnen noch vieles sagt, aber vorher feiern sie das Passa. Und dann beginnt er, ihre Füße zu waschen. Und Petrus ist empört und sagt, du, der Herr, du wirst doch mir nicht die Füße waschen, das ist doch ein Sklavendienst. Dann sagt der Herr Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, habe ich keine Gemeinschaft mit dir. Und dann sagt der Petrus, ja, dann also bitte nicht nur die Füße, sondern auch den Kopf und die Hände. Dann sagt der Herr Jesus, wer gebadet ist, bei dem müssen nur die Füße gewaschen werden. Und damit will er sagen, ihr seid gebadet, er klammert den Judas aus, für den galt das nicht, aber für die Jünger, ihr seid gebadet, das heißt, ihr seid wiedergeboren, ihr seid gereinigt durch den Glauben an mich, aber ihr seid noch in einer Welt, in der ihr verunreinigt werdet, durch euren Gang durch diese Welt. Und ich glaube, wir haben es jetzt genug gesehen. Du kannst diese Verunreinigung nicht entgehen. Sie ist nicht deine Schuld oder oft nicht deine Schuld, weil es einfach eine Verunreinigung ist, die zu dieser Welt gehört. Aber der Jesus sagt, du hast keine Gemeinschaft mit mir, wenn du dich nicht reinigst von dieser Verunreinigung. Einfach noch einmal zurück zu der Vorstellung, du schaust dir einen Film an. Mag ein guter Geschichtsfilm sein, der berichtet über Alexander den Großen, wie er Kriege geführt hat. Es sterben Tausende von Menschen in diesem Film, in den großen Schlachten. Oder guck einen Film über den Zweiten Weltkrieg oder Napoleon oder Cäsar. Immer werden Tausende von Menschen umgebracht. Du hast diesen Film gesehen. Ja, es ist Realität, es ist Geschichte. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm dargestellt worden. Aber du gehst damit ins Bett am Abend und sagst, boah, Ströme von Blut. Das ist die Menschheitsgeschichte. Und das bedrückt, oder? Und mir geht es so, wenn ich am Abend einen Film schaue, der in die Richtung geht, was ich je länger, je weniger mache, weil wenn ich am Morgen aufwache, dann sind die Bilder immer noch da. Und ich mache dann nicht unbedingt eine gute, stille Zeit, weil mich das einfach innerlich noch aufwühlt und ich schlecht dann zur Ruhe komme. Also frag dich selber, wie bist du veranlagt? Wo wirst du verunreinigt durch die Gedanken über den Tod, die wir eben eingeblendet hatten? Und denke daran, dass der Jesus nicht will, dass du in diesen Gedanken bleibst, sondern dass du durch deine lebendige Hoffnung, die du hast, in die Arme des hohen Priesters gehst und in der Gemeinschaft mit ihm froh wirst und dich reinigst. Ich möchte noch zwei oder drei Verse zum Abschluss über Reinigung lesen im Neuen Testament. 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3. Die Reinigungskraft der lebendigen Hoffnung. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn es offenbar werden wird, nämlich wenn der Jesus wiederkommt, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Die Hoffnung auf sein Kommen, die Hoffnung darauf, dass wir vielleicht schon heute bei ihm sein werden, ist wie schon so eine Art Grundreinigung. Ich habe mir vor einiger Zeit wieder einmal gesagt, ich will jeden Morgen daran denken, Herr Jesus, vielleicht kommst du heute. Und jeden Abend, bevor ich einschlafe, vielleicht wache ich heute im Himmel auf. Weil wenn die Entrückung kommt, wenn wir schlafen, dann wachen wir vielleicht gar nicht mehr auf, bevor sie stattfindet. Dann wachen wir erst auf, wenn wir bei ihm sind. Und ich muss euch bekennen, ich schaffe das nicht immer. Ich bin manchmal so woanders in meinen Gedanken, dass ich am Abend einschlafe, ohne an die Wiederkunft Jesu zu denken. Und genauso am Morgen, wenn ich in den Tag starte, auch wenn ich Bibel lese. Aber dieser Vers ermutigt uns dazu. Wehe diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Denk doch öfter daran, dass der Herr bald kommt und du heute noch bei ihm sein könntest. Und wenn es nicht durch die Entrückung ist, dann vielleicht durch den Tod. Und dass der Tod kein Schrecken für dich ist, denk daran, was danach kommt, wenn du bei ihm in der Herrlichkeit bist. Die Reinigungskraft der Verheißung der Gotteskindschaft. Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab. 2. Korinther 6, 17 und folgende. Sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen und ich werde euch zum Vater sein. Und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Söhne und Töchter Gottes zu sein, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wir wollen uns wegreinigen von einer Welt, die Jesus nur gehasst hat, die ihn nur vernichtet hat, die ihn nur ausgespien hat, die ihn nicht wollte. Wir wollen uns daran erinnern, dass wenn wir uns in dieser Welt bewegen, sie nichts zu bieten hat, was uns mit Gott irgendwie in Gemeinschaft bringt. Es ist nur Verunreinigung in ihr. Und zum Ende noch aus Galater 6, 14 bis 15. Die Reinigungskraft einer neuen Schöpfung. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Wer den Ruhm und die Ehren und die Anerkennung dieser Welt abgelegt hat, der ist wirklich ein freier Mensch. Und wer dahin gekommen ist, dass er sagt, meine einzige wirklich große Freude, mein einziger Ruhm ist, dass Gott mich geliebt hat. Nicht, was ich getan habe, ist mein Ruhm, sondern was Gott für mich getan hat. Nicht, was ich bin, ist mein Ruhm, sondern dass durch Jesus Christus ich herausgerettet wurde aus dieser Welt und dass ich eine neue Schöpfung geworden bin, durch seine Gnade. Ich möchte euch ermutigen, in einer Welt, wo jeder von euch auf seine Weise ständig mit dem Tod in Kontakt kommt, manchmal mehr, manchmal weniger, dass da eine Alarmlampe bei uns angeht und wir uns bewusst sind, jede Verunreinigung mit dem Tod ist nicht nach Gottes Willen für uns. Sie kann vorübergehend stattfinden, gerade wenn wir Todesfälle erleiden, aber Gott möchte nicht, dass wir in ständiger Trauer, in ständiger Angst, in ständiger Hoffnungslosigkeit unser Leben als Christen fristen, sondern ihm Ehre geben, weil er uns errettet hat vor dem Tod und weil er uns als der ewige Gott, der ewig lebt, der nichts mit dem Tod gemein hat, eine ewige Gemeinschaft mit ihm bereitet hat. Heute durch den Glauben, durch das Wort und den Geist und die Gemeinschaft der Gläubigen und in Ewigkeit, wenn wir bei ihm sein werden.